Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in seinem Wort.
Meine Predigtreihe aus dem Buch der Sprüche kommt heute zu ihrem Ende. Das ist der letzte Teil heute, Teil 8. Aber ihr braucht euch nicht darüber zu bekümmern. Nächste Woche geht gleich die nächste Predigtreihe los, dann über Johannes den Täufer. Aber heute bringen wir passend zum Abschluss der Predigtreihe das letzte Kapitel aus dem Buch der Sprüche. Wenn man die Bibellese, so wie ich sie im ersten Teil empfohlen habe, durchgeht, dass man jeden Tag ein Kapitel aus dem Buch der Sprüche liest, die sind ja nummeriert nach den Monatstagen von 1 bis 31, dann kommt man alle zwei Monate zum Kapitel 31. Und ich möchte mal, auch wenn ich keine Frau bin, mich diesem Thema trotzdem widmen. Und ich lese dazu erstmal Vers 10 und dann denke ich, ist es gut zu beten. Sprüche 31, Vers 10, da heißt es, eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort uns Richtung gibt, dass dein Wort vom Geist eingegeben und unsere Grundlage ist für unsere Theologie, für unsere Frömmigkeit, für unser Verständnis davon, wer du bist, für unser Leben. Und Herr, wir kommen heute an so einen herausfordernden Text mit so einem herausfordernden Thema und wir bitten dich einfach um Gnade, dass du das ordnest, dass du das sortierst und dass wir verstehen, was auf deinem Herzen ist, weil du, Heiliger Geist, es uns erklärst. Öffne uns die Herzensaugen, öffne uns unsere Ohren, damit wir hören. Danke, Herr, dass du Freiheit bringen willst. Heute besonders, wenn es um das Thema Weiblichkeit und Frausein geht und auch Ehefrau sein, Jesus. Ich bitte dich, dass du diesen Wunsch, den du hast, dass wir alle frei sind und dass wir in die Freiheit hineinkommen, dass das, dass das heute spürbar und sichtbar wird und dass wir verändert aus diesem Gottesdienst weggehen, weil wir etwas von deinem Herzen ergriffen haben, was wir vorher noch nicht wussten, was wir vorher noch nicht kannten. Und das kannst nur du wirken, Herr. Ich kann mich so gut vorbereiten, wie ich will, kann so toll predigen, wie ich will. Du musst es wirken in jedem einzelnen Herzen. In Jesu Namen. Amen. Die tugendhafte Frau, die sieht schon so tugendhaft aus. Ich habe mal eine besonders tugendhafte rausgesucht. Geschlechterrollen. Ja, das ganze Thema ist seit 200, 300 Jahren ja hochaktuell, eigentlich schon immer. Seitdem es Menschen gibt, wird darüber diskutiert, was ist die Stellung, die Position, die Aufgabe, die Rolle des Mannes, was ist der Gegenüber der Frau. Und wir sehen auch, dass das eines der Dinge ist, die mit dem Sündenfall in die Welt hineingekommen sind. Das ist ein Unterschied, nicht ein Unterschied, den gab es schon vorher, aber ein dass das Rollenverständnis, was eine Frau ist, und das Rollenverständnis, was ein Mann ist, von Sünde geprägt und durchdrungen ist. Und dass wir das Erlösungswerk Jesu Christi, was ja den Sündenfall rückgängig macht, genauso auch für diese Lebensbereiche brauchen, sodass unser Verstand, unser Herz befreit wird, wieder zu dem zurückzukommen, was der ursprüngliche Wille Gottes ist. So, das ist der Plan. Das Thema ist hochaktuell. Wir hören sehr viel eigentlich ständig von solchen Themen, ganz dominant, oder was heißt dominant, ganz markant war in den letzten Jahren in den Medien immer die Frauenquote. wo Politiker gefordert haben, dass es nicht sein kann, dass in so Vorständen von großen Firmen, Unternehmen, dass da nur Männer sitzen und dass doch da auch ein paar Frauen sitzen sollten, so und so viel Prozent, und dass es doch wichtig wäre, dass Frauen da auch vertreten sind. Frauenquote, Gleichberechtigung ist auch so ein ganz kerniger Begriff, schon seit vielen Hunderten von Jahren. Dann habe ich jetzt gehört, gibt es dieses The Glass Ceiling, also dass es eine Decke aus Glas gibt und dass, wenn man die Karriereleiter hochgeht, dass ein Mann so hochgehen kann, wie er will, aber dass eine Frau an einer bestimmten Grenze stehen bleibt und dann nicht drüber kommt, weil das eben nur Männer können. Und dann gibt es natürlich die Bewegung des Feminismus, die dem Patriarchat, der Herrschaft des Mannes, den Kampf angesagt hat. Und diese Bewegung, die es in ganz vielen verschiedenen Spielarten gibt, also in allen möglichen Ausprägungen, kämpft eben für Gleichberechtigung. Es gibt da sehr radikale Formen, die ich persönlich eher ablehne. Und dann gibt es aber andere Formen, die durchaus ihre Berechtigung haben und wo ich sehr viele Gemeinsamkeiten auch in Sichtweisen sehe. Zum Beispiel, was das ganze Thema der Prostitution angeht, hat der Feminismus eine richtig gute Position, wo uns eigentlich mehr verbindet, also wo uns richtig viel verbindet mit dem Feminismus, dass das nämlich das Menschenhandel und das Frauen als Ware zu bezeichnen und zu sehen, dass das Unrecht ist. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass Feminismus grundsätzlich schlecht ist. Wichtig ist, dass wir als Christen uns natürlich vom Wort Gottes ausgehend unser Bild prägen lassen, unser Verständnis prägen lassen davon, was ist die Position und die Rolle einer Frau und was ist die Position und die Rolle eines Mannes. Ihr merkt schon, ich muss meine Worte ganz, ganz vorsichtig wählen, denn ein falscher Satz kann mir hier den endgültigen Untergang bescheren. Deshalb versuche ich, möglichst überlegt zu reden. Also ich bin super dankbar für den Feminismus an sich. Der hat bewirkt, dass in unserer Gesellschaft Frauen wählen dürfen. Stellt euch das mal vor 300 Jahren, da durften Frauen gar nicht wählen. Also da hat es niemanden interessiert, ob welche politische, also da durften nur die Männer bestimmen, wer die Leiter sind. Noch heute ist es was ganz Besonderes und eine Errungenschaft, zum Beispiel, also des Feminismus in Saudi-Arabien, dürfen Frauen seit kurzem Auto fahren und in ein Fußballstadion reingehen. Und das ist auch noch nicht allzu lange her. Ich habe mal so einen kleinen Clip bei YouTube gesehen, das war aus den 60ern. Da wurde so ein Interview gemacht auf der Straße mit Männern, ob Frauen denn Auto fahren sollten. Und das war also recht amüsant gewesen, wie dann diese deutschen Männer gesagt, die gehört in die Küche das kann ja gar nicht sein, Frauen haben auf der Straße nichts zu suchen. Und auch wenn die ganzen Statistiken gegen solche Aussagen sprechen, weil die meisten Unfälle werden von Männern verursacht. Und heute beschäftigen wir uns eben mit diesem Bibeltext, Sprüche 31, Vers 10 bis 31, und der scheint irgendwie, er scheint irgendwie gar nicht in unsere Zeit reinzupassen. Er kommt aus einer Zeit, wo es dieses Verständnis vom Feminismus gar nicht gab, also oder diese Herangehensweise des Feminismus, sondern die Rollen waren festgelegt und da wurde nicht drüber diskutiert, da wurde nicht irgendwie gesagt, nee, das ist jetzt nicht gut und jetzt müssen die Frauen sich befreien. Das war in dieser Gesellschaft, Gesellschaft im Altertum ganz fest verankert, die Geschlechterrollen. Und deshalb ist es gut, sich diesem Text mit ein bisschen Vorsicht zu nähern, ja, und schön langsam zu lesen und nicht zu schnell und nicht zu inbrünstig dann zu vorschnelle Schlüsse zu fassen, sondern den Bibeltext auf uns wirken zu lassen und dann genau zu gucken, okay, was sagt er denn jetzt wirklich? Was ist die Kernaussage? Was ist das, was im Herzen Gottes, was ist das, diese Aussage, die im Herzen Gottes, die dahinter steht? Denn der Heilige Geist hat die Heilige Schrift inspiriert und auch das Buch der Sprüche und auch das 31. Kapitel. Auch wenn es von einer Schwiegermutter kam. Oder von einer Mutter, ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Mutter kann ich noch mehr glauben als Schwiegermutter, aber okay. Wir lesen mal diesen Text, wir lesen ihn einmal komplett durch und dann werde ich nur noch bei den verschiedenen Punkten mich auf die Verse beziehen. Ich lese mal ab Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbarsten Perlen. Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinn wanget es ihm nicht. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und verarbeitet es mit willigen Händen. Sie gleicht den Handelsschiffen, aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Bevor der Morgen graut, isst sie schon auf, sie gibt Speise aus für ihr Haus und bestimmt das Tagwerk für die Mägde. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht. Ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. Sie greift nach dem Spinnenrocken und ihre Hände fassen die Spindel. Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. Vor dem Schnee ist ihr nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Sie macht sich selbst Decken, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Ihr Mann ist wohl bekannt in den Toren, wenn er unter den Ältesten des Landes sitzt. Sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert dem Händler Gürtel. Kraft und Würde sind ihr Gewand und sie lacht angesichts des kommenden Tages. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Was für ein Text. Im Hebräischen beginnt jeder Vers mit einem anderen Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das war eine Methode, wie quasi Texte auswendig gelernt werden konnten mit dem ABC, ja, also mal vereinfacht gesagt, für Aleph und ja, müsst ihr dann Thomas fragen, der ist Hebräisch-Experte, der Gelehrte unter uns. Das ist quasi eine Form, wie man sich Texte erinnern kann, wie man sich an Texte erinnern kann und sie auswendig lernen kann, wird auch in dem Psalm sehr, sehr oft gemacht, Psalm 9 und Vers 10 zum Beispiel, Psalm 9 und Psalm 10 und der berühmteste ist Psalm 119 mit dem Lobpreis auf das Wort Gottes. Hier in diesem Abschnitt wird eine Frau gepriesen und wird gelobt für das, was sie ausmacht und das, was sie tut. Sie ist eine Wertschätzung für eine tüchtige oder eine tugendhafte Ehefrau, die kostbarer ist als Perlen. Und ich hatte schon gesagt, hier redet eine Frau zu ihrem Sohn, das ist die Einleitung zum 31. Kapitel. Moment. Genau, das. Ich kann euch noch den Namen sagen. Ich habe es mir nicht notiert, genau. Worte des Königs Lemuel, die Lehre, die seine Mutter ihm gab. Ja, also da ist ein Mann, der wurde von seiner Mutter gelehrt und er hat das dann aufgeschrieben. Und die Mütter sind natürlich sehr besorgt darüber, wen jetzt die Kinder heiraten und hat quasi dem Sohn jetzt hier eine Lehre mit auf den Weg gegeben, auf was er denn achten soll, wenn er heiratet, beziehungsweise was an einer Frau lobenswert und tugendhaft ist. Wichtig ist, dass wir, weil eben der Text aus einer ganz anderen Gesellschaft kommt, wir das mit ein bisschen Abstand betrachten und uns nicht dazu verleiten lassen, dass ein abgeschlossenes Rollenbild aus diesem Text hervorgeht. Es ist keine Schablone, die wir jetzt einfach auf jede Frau legen können, um dann zu sagen, so musst du sein, so musst du leben, so musst du handeln. Einfach schon aus ganz praktischen Gründen wie das Verbot der Sklaverei. Schon allein das untersagt es uns, diesen Text als Schablone zu verwenden. Und Gott sei Dank ist die Sklaverei abgeschafft. Oder auch, dass eben nicht alle Frauen Kinder haben und jede Frau auch anders ist, aber da kommen wir dann später dazu. Bevor wir zum Thema Frau kommen, müssen wir uns die Rolle des Mannes ein bisschen angucken, weil das Männerbild, was sich aus Sprüche 31 ergibt, schon recht untypisch ist, auch für unsere Gesellschaft und für das, wo wir uns eigentlich in unseren Breitengraden vorstellen, das ist ein richtiger Mann. Wir lesen von diesem Mann aus in Vers 11, Vers 23 und 29. Und in Vers 11 heißt es: Auf sie verlässt sich das Herz ihres Mannes und an Gewinnen mangelt es ihm nicht. Wir gehen ja davon aus, dass der Mann, der Vater, der Versorger der Familie ist. Aber das ist, wenn wir jetzt diesen Text anschauen, nicht wirklich biblisch. Ganz im Gegenteil, die Rollen werden hier umgetauscht und jetzt ist die Frau die Versorgerin und der Mann, der macht nämlich, also man kann das so ein bisschen zusammenfassen, der sitzt im Tor. Das war quasi der Ort des gesellschaftlichen Einflusses. Da saßen so die Männer rum, die politischen Entscheidungen getroffen haben und so Tee getrunken haben und weiß ich nicht was. Und er freut sich darüber, dass seine Frau arbeitet und dass er deswegen nie Mangel hat. Also auf Deutsch gesagt, die Frau hat das Geld reingebracht. Die hat sich darum gekümmert, dass der Mann immer genug zu essen hat und dass das Konto entsprechend gefüllt war. Und er verlässt sich ganz auf sie. Und uns kommt das so ein bisschen komisch vor, weil wir eben dieses Bild haben von, der Mann muss der Versorger sein. Der Mann muss derjenige sein, der irgendwie ganz viel arbeitet und der das Großteil des Geldes nach Hause bringt. Aber es ist bis heute im orthodoxen Judentum gar nicht so ungewöhnlich, dass die Männer sehr viel beschäftigt sind mit Rumsitzen und Lesen und Diskutieren und in die Sauna gehen und über die Tora zu reden und sich da irgendwelchen geistlichen Ergüssen hinzugeben und sich miteinander da zu beschäftigen und dass die Frauen die sind, die arbeiten. Und wir merken hier schon irgendwie, irgendwas ist hier komisch, ja? Mache ich was verkehrt? Ich habe mich auch gefragt, mache ich was verkehrt? Müssen wir was ändern? So? Ich habe es auch Thomas geschickt, der war ganz happy. Ja? Thomas war erleichtert, der hat sich gefreut. Endlich hat er ist egal. Hier sehen wir, dass das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich erwartet haben. Die Frau macht viel Gewinn. Und dieses sich mit über religiöse Themen austauschen und viel die Bibel zu lesen und auswendig zu lernen, ist eben eine brotlose Kunst. Wir wissen von diesem Mann, Vers 23, dass er wohl bekannt ist in den Toren und bei den Ältesten des Landes sitzt. Das heißt, habe ich schon gesagt, er hat eine einflussreiche Position und er entscheidet mit. Und der Vater verlässt sich für den Familienunterhalt auf die Ehefrau. In Vers 28 rühmt er seine Frau öffentlich mit seinen Söhnen, ja, so ein Lobpreis über seine Frau, also kann man dann noch sehr gut nachvollziehen, ja, wenn sie ihm so ein Leben ermöglicht. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Das bedeutet, bei dir kann ich mich am meisten ausruhen, ja, hier kann ich am bequemsten sitzen und meine Texte lesen und mich mit meinen Freunden austauschen, weil du das so wunderbar machst. Und das Bild steht, wie gesagt, im krassen Gegensatz zu unserer gesellschaftlichen Vorstellung, wie ein Mann und wie eine Frau zu sein hat. Und auch unter Christen ist diese gegensätzliche Vorstellung ziemlich verbreitet. Wenn man so auf der Straße so normale Leute, also nicht Christen, fragt, okay, was denkt ihr, wie sehen so die fundamentalistischen Christen, wie sehen sie das Frauen- und das Männerbild? Dann würde garantiert, also zumindest das ist, wofür wir bekannt sind, der Mann ist der Boss, der hat die Hosen an, ja, und der arbeitet und die Frau, die ist zu Hause bei den Kindern und am Herd. Aber das Bild ist nicht konform mit dem, was wir in Sprüche 31 lesen. Und was das für uns bedeutet, da komme ich dann gleich noch hin. Das klassische Rollenbild kommt, was wir vertreten an vielen Stellen, kommt nicht zwingend aus der Bibel und ist auch nicht unbedingt christlich. Wir müssen ganz genau aufpassen, wenn wir, also deswegen ist es auch gut zu reflektieren und verschiedene Fragen immer wieder neu zu stellen und zu überlegen, okay, woher habe ich das denn jetzt? Ist das aus meiner Kultur, aus der Gesellschaft, aus der Geschichte meines Landes oder ist es wirklich Gottes Wille? Weil sehr oft bringen wir die durcheinander und wir nehmen das eine für das andere und wir denken, ja, wir sind auf der Seite des Herrn und Gott ist mit uns unterwegs und Gott, ich will, dass ich der Versorger der Familie bin. Und dann liest du Sprüche 31 und denkst, Moment mal, vielleicht ist es ja andersrum. Oder vielleicht können das ja beide sein. Vielleicht ist es gar nicht so einfach, wie ich mir das immer eingeredet habe. Und dann beginnen die Fragen und dieser Prozess, den nennt man dann in die Reife kommen, indem wir immer wieder neu nach dem Wort, nach dem Willen Gottes schauen und fragen. Natürlich ist es gut, wenn Ehemänner arbeiten und wenn sie Geld verdienen. Sonst kommen die nur auf dumme Gedanken, ja. Wenn die orthodoxen Juden, die lesen dann die ganze Zeit, die murmeln da vor sich hin und lesen die Bibel und diskutieren mit ihren Freunden. Aber ich würde das dir nicht empfehlen. Such dir bitte einen Job. Aber weltanschaulich ist es nicht aus der Bibel herzuleiten. Zwingend. Denn wenn der Mann selbstverständlich der einzig Erwerbstätige ist, dann lässt das ziemlich viele Schlüsse auf die Frau zu. Wir gucken zuallererst in Punkt 2 jetzt nach der Haltung der Sprüche 31 Frau und dann in Punkt 3 gehen wir durch, was macht denn die Sprüche 31 Frau, was tut die denn? Also ich habe einmal den Text gelesen und habe mir alles markiert, was die Haltung der Frau ausmacht. Und dann habe ich nochmal den Text gelesen und habe alles markiert, was die eigentlich macht, was sie tut. Übrigens eine sehr gute Art und Weise, die Bibel zu studieren und in Bibeltexte tief einzutauchen, sich verschiedene Brillen aufzusetzen und den Text immer wieder zu lesen. Okay, Punkt Nummer A. Ich habe alles schon hier hingeschrieben. Alle Tage ihres Lebens, heißt es in Vers 12, erweist sie ihrem Mann Gutes und nichts Böses. Was bedeutet das? Diese Frau, die gelobt werden soll, glaubt an den Ehebund. Sie hat eine Überzeugung davon, dass der Ehebund nicht etwas ist, was sie irgendwie einsperrt oder hindert, sondern dass es etwas ist, was ihr Privileg ist und wo sie ihrem Mann Gutes tun kann, alle Tage ihres Lebens. Sie bewahrt ihren Glauben an die Ehe. Und das, also diese ganzen Punkte gelten jetzt auch für Männer, also ihr könnt das genauso auch für euch nehmen. Nicht nur so wie, ja, das müsste meine Frau mal hören, sondern wir alle nehmen das für uns und sagen, Ehe ist etwas Gutes. Und es ist manchmal notwendig, dass wir uns unseren Glauben, unsere Zuversicht in den Ehebund wieder zurückkämpfen. Denn oft, wie das so ist, durch den Alltag und durch die Höhen und die Tiefen und die Krisen und die Schwächen und die Herausforderungen, verlieren wir innerlich, als gute Christen sagen wir das natürlich nicht, aber innerlich verlieren wir den Glauben an die Ehe und wir denken, ach, hätte ich die doch nur nicht geheiratet, hätte ich nicht nur Ja gesagt, hätte ich doch eine andere genommen oder wie auch immer. Und dann hast du irgendwelche Vorstellungen in deinem Kopf, ja, wenn die jetzt morgen vom Auto überfahren wird, wen würde ich dann heiraten? Also solche Dinge entstehen dann in unserem Kopf und ihr Lieben, ja, da müssen wir aufpassen auf unsere Herzen, dass wir Gedankenhygiene betreiben und sagen, ich glaube an die Ehe. Und auch wenn die sich nicht immer toll anfühlt, auch wenn ich nicht immer lächele, auch wenn es herausfordernd ist und auch wenn es manchmal richtig nervt, es lohnt sich, dran zu bleiben, den Bund zu ehren und so Gott zu ehren. Es lohnt sich, diesen Glauben immer wieder zu erneuern. Und sie erweist ihrem Mann Gutes alle Tage ihres Lebens. Ehrlich gesagt finde ich das, also es klingt sehr blumig und irgendwie kann ich das nicht so richtig glauben. Also wenn wir jetzt von dieser Frau alle Tage aufzählen würden und für über jeden Tag Buch führen würden, da wäre bestimmt auch mal ein schlechter Tag gewesen, wo sie ihrem Mann irgendwie nichts Gutes erweisen konnte, aber ja, keine Ahnung. Das ist so dieser Kern der Aussage dahinter. Sie glaubt an die Ehe und sie steht zu ihrem Mann. Auch wenn der faul im Tor rumsitzt. Ja, also sie müsste eigentlich mal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, aber das war halt damals die Kultur. Okay, Punkt B. Sie ist barmherzig. Es heißt hier in Vers 20, wie heißt es hier? Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände den Armen. Sie ist barmherzig. Sie hat Mitleid und Erbarmen gegenüber den Elenden. Sie hilft denen, die hilfsbedürftig sind. Sie hat ein barmherziges Herz. Wisst ihr, warum die Bösewichte in Filmen meistens Männer sind? Manchmal reicht mir nur, ich sehe den Schauspieler. Ich war einmal mit so einer Nichte und einem Neffe, jetzt sind die schon erwachsen, aber ich war mit denen im Kino und da haben wir den Turtles-Film angesehen. Und ich habe mich überhaupt nicht über diesen Film erkundigt. Und dann sah ich einen bestimmten Schauspieler, der reinkam und ich habe mich zu denen gedreht. Das ist der Böse. Und die so, woher weißt du das? Hä, nein, das ist nicht der Böse. Und aber es war ein sehr einfach gestrickter Film. Das war so der typische Bösewicht. Und ich wusste, der spielt immer Bösewichte. Und habe ihn damit ein bisschen den Film verdorben. Aber es passt einfach nicht zu Frauen, dass sie kaltherzig, böse, unbarmherzig sind. Sondern das Weiche, was ja auch in Gott vorhanden ist, dieses Zuneigende, das hat Gott natürlicherweise in Frauen hineingelegt. Und diese Frau, die gelobt wird und die gepriesen wird, ist eine barmherzige Frau, der das Schicksal von der Elenden und der Armen nicht egal ist. Punkt C, Vers 26. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit. Und freundliche Unterweisung ist auf ihrer Zunge. Punkt C. Sie liebt Weisheit. Und ich habe in dieser Predigtreihe ja schon einiges über Weisheit gesagt. Weisheit ist das Wesen Gottes, was in unserem Leben sichtbar werden soll. Weisheit ist das Wesen Jesu. Und das ist das, was diese Frau diese Frau hat sich auf die Reise begeben, mehr und mehr sich Weisheit anzueignen. Wir bekommen nicht Weisheit irgendwie so von heute auf morgen, sondern sie ist auf dem Weg, immer weiser zu werden. Und das ist auch für uns Männer ganz, ganz wichtig, dass wir diese Suche, dieses Streben nach Weisheit nicht aufgeben. Sprüche 2 spricht davon, dass es wie eine Schatzsuche ist. Und dass wir mit großem Eifer immer weiter graben, immer weiter forschen, immer weiter Gott bitten, seine Weisheit in uns hineinzulegen. Diese Frau tut es. Und Punkt D, sie ist freundlich. Das freundliche Wesen ist das Gegenteil von zänkischem Wesen. Habt ihr vielleicht schon mal gelesen? Gibt es 3 Bibelverse im Buch der Sprüche. Eins sagt, ja, wie ein tropfendes Dach, das einen vertreibt, so ist eine zänkische Frau. Dann der zweite sagt, lieber auf dem Dach oben in einer kleinen Ecke. Ich stelle mir da immer so vor, wie bei Richters in der Wohnung, so eine Dachwohnung und so ganz hinten drin. Lieber bin ich dort eingequetscht, ganz klein alleine, als mit der zänkischen Frau im großen Palast. Und das dritte ist, lieber alleine in der Wüste als mit der zänkischen Frau. Und zänkisch sein ist nichts anderes als streitsüchtig. Und das können auch wir Männer. Also das ist nicht jetzt irgendwie ein exklusiv weibliches Problem, überhaupt nicht, sondern auch wir Männer können streitsüchtig sein und können immer wieder anfangen. Nur bei uns äußert sich das natürlich schneller in Gewalt als bei Frauen. So, und das Gegenteil von zänkisch ist freundlich. Freundlichkeit, eines der essentiellen Wesensarten Gottes, eine Frucht des Geistes, Freundlichkeit. Und diese Frau ist freundlich. Sie sagt der Streitsucht und der Nörgelei und dem Rummeckern den Kampf an und ist auch in ihrer Kritik, und das geht übrigens, auch wenn man Kritik äußert, kann man freundlich sein. Es ist möglich, ihr Lieben. Ich habe selbst das Wunder durchgemacht. Ich bin auch noch nicht perfekt, aber der Herr gibt mir Gnade und ich hoffe, ihr auch. Okay, sie ist ihrem Gegenüber zugewandt. Das bedeutet Freundlichkeit. Ich möchte das Beste meines Gegenübers. Okay, ihr merkt schon, ich raste da ziemlich durch, weil wir haben dann noch den ganzen Punkt 3 und der ist dann auch wieder ziemlich viel. Sie ist fleißig, habe ich auch schon eine extra Predigt drüber gehalten, über Faulheit und wo es wichtig ist, gegen die Faulheit anzutreten. Und wenn wir diese Auflistung sehen von dem einen, was diese Frau tut, ja, das hätte ich da auch hinschreiben können, die ist wirklich nicht das Brot der Faulheit, die ist wirklich sehr fleißig. Und dann das Wichtigste, Punkt F, sie fürchtet Gott. Sie fürchtet Gott. Da heißt es im Vers 30, Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Furcht Gottes. Das ist die größte Auszeichnung, die diese Frau bekommt. Die Spitze, der Abschluss quasi und die Spitze des Eisberges, der Höhepunkt dieses Lobpreises ist, sie fürchtet den Herrn und deswegen loben wir sie, deswegen preisen wir sie. Die wichtigste, größte und heiligste Aufgabe einer Frau ist es, eine selbstständige Beziehung zu Gott zu kultivieren, in Furcht Gottes zu wachsen und ihn immer besser kennenzulernen. Jetzt sagst du vielleicht, David, aber warum hast du jetzt gesagt, Frau, das müssen doch auch Männer machen. Ja, aber heute geht's um die Frau und das ist das Allerwichtigste. Und auch wenn du gerade in dem Stadium bist, zu gucken, okay, lerne ich jemanden kennen, gibt es irgendwie eventuelle Ehepartnerinnen oder Ehepartner für mich, dann ist das Erste und Wichtigste. Fürchtet dieser Kandidat oder diese Kandidatin, fürchten die den Herrn? Ist es denen wichtig, was Gott denkt? Ist es denen wichtig, was das Wort Gottes sagt? Oder machen die so ihr eigenes Ding und biegen sich das vielleicht so ein bisschen zurecht, gehen noch ab und zu zum Gottesdienst, aber eigentlich leben sie, wie es ihnen gefällt. Das ist unser größtes Privileg, auf der Reise der Erkenntnis Gottes zu sein, die immer zu Furcht Gottes hinführt. Alles, was aus Gottes Perspektive, aus Gottes Sicht in irgendeiner Form lobenswert ist, entspringt der Furcht Gottes. Es gibt da in Micha diesen berühmten Vers, den können bestimmt auch andere hier auswendig. Was fordert der Herr von dir? Dass du den Herrn fürchtest und dass du mit deinem Gott wandelst, demütig mit deinem Gott wandelst. Dieses Lebens, das ist uns der Kern unseres Lebens und auch der Frau. Nicht am Herd zu stehen und ein schönes Essen zu machen oder irgendwie sich auf Instagram selbst zu verwirklichen oder sonst irgendwas, sondern zuallererst, das sind alles keine schlechten Dinge, ja. Also Instagram ist jetzt nicht nichts partout Sündhaftes oder ein Essen zu machen oder Kinder zu erziehen, sondern das Wichtigste ist es, Gott zu dienen, ihm zu gefallen und die Beziehung zu ihm zu pflegen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Okay, Punkt Nummer 3. Was tut die Sprüche 31 Frau? Ich habe ja mal 3 Bezeichnungen mir hingeschrieben. Sie Sportlerin, Unternehmerin und Influencerin. Warum Sportlerin? Vers 17. Da heißt es, sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und stärkt ihre Arme. Das ist nicht irgendwas Sinnbildliches, irgendwie so wie, weiß ich nicht, die betet sehr viel oder die putzt irgendwie den Boden besonders intensiv. Nein, das ist nicht gemeint, sondern sie treibt Sport. Und da rückschließend kann man sehen, sie hat ein Gefühl für ihren Körper und ihr Körper ist ihr wichtig. Und sie verachtet sich nicht selbst, sondern ihr ist es wichtig, dass sie gesund ist, weil sonst, wenn sie nicht gesund wäre, und durch Sport hält es eine Sache, mit der man sich gesund hält, ich muss jetzt aufpassen, ich bin mit vielen Medizinern und Profis im Raum, Wenn sie nicht gesund ist, kann sie das ganze andere auch nicht machen. Wenn es ihr körperlich und natürlich dann am Ende auch seelisch nicht gut geht, dann kann sie all diese tollen Aufgaben nicht erfüllen. Und deshalb beginnt sie damit, dass sie sagt, okay, sie ist Sportlerin und sie gürtet ihre Lenden mit Kraft und sie stärkt ihre Arme, sie macht Sport und hält sich fit. Amen. Ich weiß nicht, was du, ob das deine erste Predigt über Sport ist, aber grundsätzlich ist es ja eher ein untergeordnetes Thema in christlichen Kreisen, aber es ist enorm wichtig, dass wir als Christen das auch ergreifen und sagen, nicht nur irgendwie in geistlichen Sphären zu schweben, sondern auch zu gucken, wie wir sind ein geeintes Wesen. Geist, Seele und Körper gehören zusammen und sie überschneiden einander und haben miteinander haben Berührungspunkte. Und wenn du deinen Körper gut behandelst, dann hat das Auswirkungen auf deine Seele. Genauso wie wenn du deine Seele schlecht behandelst und deinen Geist, hat das Auswirkungen auf deinen Körper. Also ich bin jetzt nicht hier so, dass wir irgendwie jetzt so eine Körperreligion einführen. Das Wort Lenden kann man jetzt, wenn man besonders fantasievoll ist, auch auf Sexualität beziehen, dass sie sich quasi, wie auch immer, dass ihr das ein wichtiges Thema ist und dass sie ja da auch auf dem Weg ist. Aber ich habe da so ein paar Parallelstellen angeguckt und dachte, na, ist das, kann man das irgendwie? Und das ist aber sehr vage. Also deswegen nur so als kleine Randnotiz. Sexualität ist auch sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, dass wir bewusst mit unserer Sexualität umgehen, dass unsere Sexualität uns nicht passiert und ach und ja und wie so ein Tier, wie ein triebgesteuertes Tier, sondern wir gehen bewusst mit unserer Sexualität um, besonders in der Ehe. Ich habe bei so einer Online-Bibelschule auch dann mal ein bisschen was über Sexualität erzählt. Die haben alle die Kameras ausgemacht und haben sich so gedacht, oh, was, jetzt habe ich den eingeladen, der hat was über Sex gesagt. Das, ihr Lieben, das müssen wir unbedingt ablegen. Denn wir verlieren den Draht zu den echten Menschen, ja, zu der Welt da draußen, wenn wir Tabuthemen pflegen. Wenn wir Tabus pflegen. Und einfach ausklammern aus unserem Denken und aus unserem Kopf und so tun wir, als ob die nicht existieren. Dann das ist, wir verlieren den Bezug zu den Menschen da draußen. Für die ist Sexualität ein ganz normales Thema. Also lass es uns auch, und selbstverständlich, auch für die Ehe ist das natürlich sehr wichtig, habe ich ja schon gesagt. Ihr merkt schon, meine Frau, die ist eine tüchtige Frau, die passt auf, dass ich das... Nee, ja klar. Also für die Ehebeziehung ist Sexualität sehr, sehr wichtig. Ich verzichte jetzt auf weitere Details zu gehen und Ausführungen. Das können wir vielleicht mal an einem speziellen Eheabend machen. Okay, Punkt B. Diese Frau, von der wir hier gelesen haben, ist Unternehmerin. Ich lese mal ein paar verschiedene Verse vor. In Vers 14 heißt es, sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. Das bedeutet, das sagt nicht nur aus, dass sie guckt, dass alle genug zu essen haben im Haus, sondern die Art und Weise, wie sie das macht, ist nicht irgendwie, dass sie das Brot backt, sondern sie betreibt ein Handelsunternehmen. Wir werden das gleich noch sehen. Und sie sorgt dafür, dass quasi der Lieferdienst zu ihr nach Hause kommt und das Essen bringt. Sie steht nicht selbst in der Küche, werden wir dann auch gleich sehen, die putzt auch nicht. Es ist schlimm. Ich richte jetzt hier Jahre der Frauenerziehung, richte ich jetzt hier zugrunde. Die putzt nicht, die kocht nicht und die kocht noch nicht mal. Vers 15, da heißt es, sie bestimmt das Tagwerk für ihre Mägde. Das heißt, sie steht früh am Morgen auf und dann steht die Delegation vor ihr und sie erklärt den Sklaven, was sie zu tun haben. Weil die sind nämlich die, die kochen, die putzen, die aufräumen und höchstwahrscheinlich auch die Kinder erziehen. Und da merken wir schon, das hat mit unserer Lebensrealität gar nichts mehr zu tun. Aber dennoch befinden sich da Aussagen drin, wo wir das Herz Gottes sehen können für uns und für euch Frauen. Vers 16, sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg. Das bedeutet, sie hat Einnahmen und investiert das Geld. Die ist nicht dumm, sondern sie investiert Geld in neue Projekte, aus denen wieder zurück Geld fließt. Die kann mit Geld umgehen. Genau, Vers 18 heißt es, ihr Erwerb gedeiht. Das heißt, das Unternehmen floriert. Vers 24, da heißt es unter anderem in Vers 24, dass sie Decken herstellt, dass sie Gewänder herstellt und Gürtel herstellt, um diese zu verkaufen. Sie hat also nicht nur sie ist nicht nur Landwirtin oder eine Großgrundbesitzerin, die ihr Land kauft, um das bestellen zu lassen, sondern sie verkauft auch noch Textilien. Und sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge. Und diesen Vers habe ich mir ein bisschen näher angeguckt, Vers 27, und das kann auch übersetzt werden mit, sie behält die Karawane ihres Hauses im Auge. Die ist durch und durch Unternehmerin. Und ihre größte Freude scheint es zu sein, Geld zu verdienen. Das klingt doch wie der Mann von heute so. Der Workaholic, der bis spät im Büro bleibt und dessen größte Freude es ist, dass sein Unternehmen floriert und dass er seine Leute bezahlen kann und dass sich neue Geschäftsfelder ergeben und so weiter und so weiter. Die Ehefrau in Sprüche 31 ist keine Hausfrau. Sie ist eine selbstständige Vollblutunternehmerin, die Hausarbeit an Sklaven delegiert, um ein florierendes Handelsunternehmen aufzubauen. Von Kindererziehung und Windelnwechseln lesen wir nichts. Das heißt nicht, dass Kindererziehung nicht die Aufgabe auch der Mutter ist und dass Windelwechseln auch nicht die Aufgabe der Mutter sein sollte. Denkt dran, wir nähern uns dem Text mit Abstand, ja. Ein neutestamentliches Äquivalent dazu finden wir übrigens auch. In Apostelgeschichte, ich denke, es ist Kapitel 16, lesen wir von einer Frau namens Lydia. Paulus kam nach Europa und das Erste, was er getan hat, ist, zur Gebetsstätte am Fluss zu gehen. Und da waren lauter Frauen und die kamen alle zum Glauben, wie das so war bei Paulus. Ja. Und die Lydia, heißt es, nahm sie in ihr Haus auf. Wer war Lydia? Die war eine Purpurkrämerin. Das bedeutet, sie war eine Händlerin von Luxusartikeln in einer Stadt voller reicher Beamter. Wir lesen auch nicht davon, dass sie einen Mann hatte oder irgendwelche Kinder oder so. Sie war eine Unternehmerin. Und Paulus kehrt bei ihr ein und genießt anscheinend, so ähnlich wie der Sprüche 31 Mann, da auch das Leben. Und lässt sich von ihr dienen. Und dann auch später, ich glaube im Römerbrief, wird Lydia wieder gegrüßt, weil sie eine Gemeinde in ihrem Haus hat. Also auch später dann zu neutestamentlichen Zeiten war das nichts Ungewöhnliches. Was schließen wir daraus? Wir schließen daraus, dass Sprüche 31 ein herausfordernder Weckruf an uns Männer in unserem Denken über Frauen und aber auch an euch Frauen ist, dass ihr eure Talente, biblisch gesprochen, die Talente, die ihr von Gott bekommen habt, einsetzt und mit ihnen handelt. Ihr dürft Träume pflegen und diese verwirklichen. Und ihr dürft nicht nur, ihr sollt. Gott hat euch einzigartig gemacht und hat Gaben und Begabungen und Interessen und Fähigkeiten in euch hineingelegt, die ihr anwenden sollt. Ich glaube, das ist der Kern von Sprüche 31, dass Gott sich darüber freut, wenn Frauen das tun, was ihnen Freude bereitet. Die Gemeinde, das habe ich auch schon eher mal gesagt, braucht einen zweifachen Ruf. Ein Ruf in die Welt hinein, der sagt, es ist okay, wenn Mamas zu Hause bleiben und sich um den Haushalt kümmern. Es ist okay, wenn sie sich um die Kinder kümmern und meinetwegen 10 Jahre und länger keiner geregelten, ich meine, das ist ja übelst krasse Arbeit, was sie da machen, aber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Das ist in Ordnung. Und wir brauchen einen Ruf in die Gemeinde hinein, zu sagen, ihr Frauen, ihr dürft die Gaben, die Talente, das, was Gott in euch hineingelegt hat, umsetzen und verwirklichen. Es gibt so etwas wie die Herdanziehungskraft nicht. Und wir dürfen diese Dinge, diese Vorstellungen, diese Frauenbilder aufsprengen. Weil Gott hat euch einzigartig geschaffen mit kostbaren Gaben und ihr sollt diese anwenden und umsetzen. Und es ist so kurz gedacht, nur, in Anführungszeichen, an die Kinder zu denken. Und zu sagen, ich bin nur eine Hausfrau und nur eine Mama, weil die Kinder werden größer. Überraschung. Und eines Tages sind die weg. Die sind weg. Und dann sitzt du da zu Hause in deiner Küche und hast alles geputzt und alle Gabeln gerade gebogen und die Blumen sind gegossen und das Bett ist gemacht. Was tust du dann? Und ihr lieben Mütter, ihr lieben Mamas, stellt diese Frage bitte schon heute. Nicht erst, wenn die Kinder irgendwann mit 18 aus dem Haus sind. Stellt diese Frage schon heute. Gott, was hast du mir gegeben über die Verantwortung als Mama und Mutter hinaus? Und ihr lieben, und auch wir als Männer, mich betrifft es jetzt nicht so sehr, oder vielleicht doch auch. Wir können es uns allzu bequem machen mit dieser, oder wir können es uns allzu bequem machen mit diesem klassischen Rollenbild zu sagen, ja, meine Frau, die macht die Kinder und den Haushalt und ich arbeite und blablabla und mache zu Hause. Ihr Lieben, du willst keine unglückliche Frau haben. Du darfst sie ermutigen, du darfst sie herausrufen und sagen, was ist das, was Gott dir gegeben hat? Nicht nur die Kinder, nicht nur den Haushalt oder das Make your home your castle, was auch wunderbar ist. Aber was ist es darüber hinaus, was Gott dir gegeben hat? Was willst du tun? Was bereitet dir Freude? Ich habe hier ganz zum Schluss, wollte ich eigentlich dieses Zitat vorlesen, aber Frederik Büchner, das war ein Theologe, der hat gesagt, the place where God calls you to is the place where your deep gladness and the world's deep hunger coincide. Also Gott ruft dich an den Punkt, an dem deine größte Freude, das, was dir am meisten Freude bereitet, und die größte Not der Welt zusammenkommen. Und bei jedem Einzelnen von uns, Männer wie Frauen, ist es unterschiedlich. Und das herauszufinden, was ist meine Berufung, was ist das, was Gott mir gegeben hat. Es kann ein langer Weg sein, aber ich soll nicht so oft sagen, wir müssen ja, wir sollten diesen Weg heute schon beginnen zu gehen. Egal, ob du Kinder hast oder nicht, egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Und mit dem Ganzen, was ich gerade gesagt habe, kommen wir dann zu Punkt C. So eine Frau, die so lebt, wird zur Influencerin. Vers 31. Na, also jetzt nicht die Schickimicki-Influencerin, deren einziges Talent ist, sich halbnackt bei Instagram zu zeigen oder anderen Plattformen, sondern echter, buchstäblicher Einfluss, ja, wo sie was bewirkt. Vers 31, der letzte Vers. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände. Und ihre Werke werden sie rühmen in den Toren. Da, wo eigentlich der Mann saß und wo der Mann sich bequem gemacht hat, da bekommt die Frau einen Platz und da empfängt sie die Früchte und da bekommt sie Einfluss, weil sie das gemacht hat, was Gott ihr gegeben hat. In Sprüche 22, Vers 29 lesen wir einen Vers, der geht an einen Mann, aber ich tausche das ja jetzt hier ganz oft aus, der sollte auch an Frauen gehen. Siehst du einen Mann, ich sage jetzt mal, siehst du eine Frau, die gewandt ist in ihrem Geschäft? Vor Könige wird sie hintreten, sie wird nicht vor Niedrige hintreten. Wenn wir in dem leben, was Gott uns ins Herz gegeben hat, mit all dem Potenzial, was er in uns hineingelegt hat, wenn wir das verwirklichen, dann bekommen wir Einfluss. Und dann prägen wir unsere Umwelt und dann spiegeln wir Christus wieder und dann lernen Menschen über uns Jesus kennen. Und dann verändern wir unsere Welt um uns herum zum Positiven. Zum Negativen, das ist leicht. Das kriegen wir alle hin. Es geht nicht darum, dass wir Mutter und Hausfrau sein irgendwie abwerten und sagen, das ist nichts Echtes und nichts Richtiges. Überhaupt nicht. Elternschaft ist ein großes Privileg. Das ist ein dirty work, ja. Manchmal ziemlich schmutziges Geschäft, aber es muss gemacht werden. Und es ist ein Privileg, dass wir das tun können. Mutter sein ist ein Vorrecht. Aber eben doch nur für eine relativ kurze Zeit. Kinder sind uns nur einen Bruchteil unseres Lebens anvertraut. Sie werden erwachsen und gründen eigene Familien. Frauen brauchen eine Vision darüber hinaus. Es geht darum, und das ist jetzt so die Kernaussage von dem, was ich gesagt habe, dass jede Frau für sich entscheidet, wie sie leben und arbeiten möchte. Ich denke, das ist das, was Gottes Herzen ist. Und dass jede Frau das tut, was ihr Freude bereitet. Und in diese Richtung geht, wo ihre Freude der Not der Welt begegnet. Okay, Enrico, kannst du nach vorn kommen? Du bist bestimmt irgendwo hinten. Ich rufe dich. Und dann beten wir nochmal. Ah, sehr gut. Was für ein Auftritt. Ich weiß nicht, wie du, mit was für Erwartungen du jetzt in diese Predigt gekommen bist, als du den Titel gesehen hast. Ich denke, es ist wichtig, dass wir... Ja, klar. Dass wir das nochmal einfach für uns festmachen als Gemeinde und dass du als Mann das auch nochmal für dich annimmst und sagst, Jesus, ich will, dass es meiner Frau gut geht. Nicht weil Happy Wife, Happy Life, sondern weil ich sie liebe und weil ich ihr Bestes will und weil ich möchte, dass Gottes Gedanken, die er sich gedacht hat bei meiner Frau, dass die zustande kommen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass ich auch mal kochen und backen und waschen muss. Jetzt gehen die Mundwinkel runter. Und ihr lieben Frauen, nehmt es doch als Chance heute zu sagen, ich werfe diese ganzen alten Dinge, keine Ahnung, was du mitgebracht hast aus der Gesellschaft, aus der Kultur, aus deiner Familie, wo du herkommst, wo etwas vorgelebt wurde, wo etwas selbstverständlich war, wo du gemerkt hast, irgendwie, das passt überhaupt nicht mit dem zusammen, was ich gerade gehört habe. Und mach dich davon los und sag, okay, Jesus, ich möchte diese Chance auch annehmen. Ich möchte auch diese Freiheit ergreifen, dass das, was Gott mir gegeben hat, dass ich das umsetzen und ausleben kann. Amen. Vater, ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass in Christus weder Mann noch Frau ist und dass wir vor dir alle gleich sind. Niemand hat irgendwie besondere Vorrechte und Privilegien, zu dir zu kommen. Du hast für Männer und für Frauen Gedanken des Heils und der Erlösung. Und danke, Herr, dass du in jeden Einzelnen von uns, und ich besonders heute in jede einzelne Frau, Herr, Gaben, Talente, Interessen, Fähigkeiten, Lasten hineingelegt hast. Und danke, Herr, dass es auch über ja, das über diese normalen Aktivitäten, wo wir denken, ja, so muss eine Frau sein, so muss sich eine Frau verhalten, dass es darüber hinausgehen darf. Dass es mehr ist als Topflappen nähen oder was weiß ich, sondern dass da etwas Einzigartiges ist. Danke, Herr, dass du jede einzelne Frau auch hier in diesem Raum gesegnet hast mit einem Weg, den du vor ihr aufgezeichnet hast, vor ihr hingelegt hast. Und ich bitte dich, Jesus, dass du den Frauen, die hier versammelt sind heute, dass du und meinen Schwestern wieder neue Hoffnung und neuen Glauben gibst, es ist möglich, diesen Weg zu gehen. Den zeichnet nicht jemand anders vor, den zeichnet nicht mein Ehemann vor, den zeichnet nicht die Gesellschaft vor oder meine Ursprungsfamilie, sondern den zeichnest du vorher. Und was du an Talenten ausgeteilt hast, du erwartest, dass wir das umsetzen. Du erwartest, dass wir damit handeln. Ich bitte dich, Vater, für Mut. Und im Namen Jesu alle Angst, die davor da ist, ja, auszubrechen aus vielleicht Wegen, die jemand anders vorgezeichnet hat. Ich bitte dich, dass diese Angst jetzt geht im Namen Jesu. Füll unsere Herzen mit neuem Mut, erlöste Kinder Gottes zu sein, erlöste Töchter Gottes, erlöste Söhne Gottes. Danke, Jesus, für unsere Kinder. Danke, Jesus, für das Vorrecht, Mutter und Vater sein zu dürfen. Danke, Herr, dass du sie uns anvertraut hast für eine Zeit. Herr, ich bitte dich, dass du uns eine Vision über diese Kinderzeit, über die Elternzeit im wahrsten Sinne des Wortes hinausgibst. Vater, da wo Fragezeichen sind, bitte ich, dass du Antworten gibst. Und da, wo auch Ideen da sind und irgendwie irgendwie so ein Ziehen des Geistes, was du spürst, hab Mut, dem nachzugehen. Habe Mut, einen Blick dahin zu werfen. Du musst ja nicht gleich sagen, ich breche alles ab und jetzt nur noch das eine. Du kannst kleine Schritte gehen, du kannst mal schauen, du kannst mal ja, dir einfach vorstellen, wie das wäre, diesen Weg zu gehen. Danke, Herr, dass du uns führst und leitest. Danke, Herr, dass du uns Freuden ins Herz gegeben hast, in denen wir der Not dieser Welt begegnen können.
Wir auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort. Durch dein Wort.